Bürgermeister-Buddies Folge 8. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge. Ich darf euch heute als Gastgeber alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Benjamin Köpfle, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Laudenbach und heute bei mir zu Gast in Laudenbach im Rathaus ist mein Amtskollege aus Edingen-Neckarhausen und Bürgermeister-Buddy Florian König. Hallo Florian.
Hallo Benjamin, schön, dass ich mal wieder in Laudenbach sein darf und natürlich auch ein herzliches Hallo von meiner Seite an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, Florian, ich freue mich, dass du da bist, dass wir mal wieder hier bei mir im Laudenbacher Rathaus sind.
Ja, Benjamin, März, die Landtagswahl ist vorbei. Ich frage aus dem Bauch raus, bist du zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden, dass es vorbei ist, zumindest mal. Also wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es durchaus auch mit einigem Aufwand für die Gemeindeverwaltungen verbunden ist. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass auch wir Kommunen am Ende von diesem Ergebnis, das wir jetzt haben, profitieren werden. Und mit profitieren meine ich natürlich auch finanziell profitieren, damit wir unseren Aufgaben nachkommen können. Das muss die neue Landesregierung jetzt zeigen. Denn auch in der heutigen Folge geht es um richtig viel Geld.
Stimmt. Und um wie viel Geld es tatsächlich geht, ist teilweise sogar etwas verwirrend. Da verliert man nämlich schnell den Durchblick. Und genau deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem sogenannten Sondervermögen des Bundes.
Ja, das sollte man zu Beginn gleich mal klären. Was ist denn das Sondervermögen oder wie es offiziell heißt, Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität?
Genau, ein schöner Name. Und ein Sondervermögen ist rechtlich ein eigener Finanzhaushalt mit eigener Kreditermächtigung, getrennt vom regulären Bundeshaushalt, der ansonsten nämlich der Schuldenbremse unterliegt.
Würden wir auch gerne mal machen, ne, Florian?
Durchaus.
Ein Schattenhaushalt, könnte man sagen, also neben unserem eigenen Haushalt für Investitionen. Das wäre mal ein toller neuer Ansatz für den Gesetzgeber, für die Kommunen. Aber wir können ja nicht selber Gesetze machen. Und auch in diesem Fall musste der Gesetzgeber dafür extra das Grundgesetz ändern.
Genau, nämlich die Artikel 109 und 115. Keine Angst, sowas weiß ich nicht auswendig, sondern das schaue ich natürlich auch vorher nach. Genau in den Artikeln ist nämlich in unserem Grundgesetz die Schuldenbremse verankert. Und so, dass die Bundesrepublik eben nicht einfach unbegrenzt Schulden aufnehmen kann, deshalb gibt es diese Artikel und deshalb mussten auch diese Artikel geändert werden für das neue Sondervermögen des Bundes.
Ja, und man muss an der Stelle vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, eine Grundgesetzänderung braucht eine Zweidrittelmehrheit, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Und ja, für einfache Gesetze reicht ja normalerweise eine einfache Mehrheit, also hier schon eine deutlich höhere Hürde.
Genau, es zeigt absolut deutlich, dass eine Veränderung der Verfassung alles andere als einfach ist, was ja auch gut so ist. Denn wir haben ja alle in den letzten Jahren schon des Öfteren Probleme gehabt, überhaupt einfache Mehrheiten zu finden in den verschiedenen Parlamenten. Und es zeigt eben die Wichtigkeit unserer Verfassung, dass die einfache Mehrheit für eine Verfassungsänderung nicht ausreicht.
Ja, das stimmt. Und du hast es gesagt, selbst für normale Gesetze ist es manchmal schwierig, Mehrheiten zu finden, dass das Ganze ja teilweise auch ein bisschen träge macht. Bei Grundgesetzänderungen ist es noch schwieriger. Und wenn man sich jetzt so die letzten Wahlergebnisse anschaut, merkt man auch, diese Verfassungsänderungen, egal ob auf Landes- oder auf Bundesebene, dürften in Zukunft nicht einfacher werden. Deswegen sind wir schon mal, zumindest aus kommunaler Sicht, glaube ich, nicht unglücklich darüber, dass es diese Grundgesetzänderung noch geschafft hat.
Auf jeden Fall. Und durch diese Änderung des Grundgesetzes wurde auch ein neues Gesetz geschaffen, nämlich das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens, Infrastruktur und Klimaneutralität. Und wir haben schon öfters über Abkürzungen gesprochen. Auch hier gibt es natürlich eine Abkürzung, die SVIKG. Und jetzt die Frage, warum wurde denn das Sondervermögen überhaupt beschlossen?
Ja, also Ziel dieses Sondervermögens ist es, auch hier Zitat, strukturelle Investitionslücken in Deutschland zu schließen, vor allem in den Bereichen wie Verkehr, Energie, Digitalisierung, Gesundheits-, Bildungs- und kommunaler Infrastruktur. Also ich fasse mal vielleicht etwas umgangssprachlich hier zusammen. Unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen und braucht dringend eine Erneuerung, dass wir auf unseren Straßen weniger Schlaglöcher haben, dass in unseren Schulen die Toiletten auch funktionieren und die digitale Ausstattung da ist, dass die Sportstätten betrieben werden können, die Schwimmbäder weitergehen und so weiter und so fort. Da fallen jedem von Ihnen und uns und euch sicherlich ganz, ganz viele Beispiele ein.
Ganz genau, weil wenn du über unsere Infrastruktur sprichst, sprichst du nicht über die Infrastruktur von Laudenbach oder von Edingen-Neckarhausen, sondern es ist natürlich bundesweit das Problem, dass Kommunen am Rande ihrer finanziellen Möglichkeiten sind und deshalb die Infrastruktur nur noch mit unglaublich großem Aufwand und oftmals eben auch durch Schulden erhalten werden kann.
Und ich glaube, da sind wir sogar noch eher in den Bereichen, wo es uns noch ganz gut geht, muss man auch ehrlicherweise an der Stelle mal sagen. Da gibt es natürlich Regionen in unserem schönen Land, wo es noch deutlich schlimmer zugeht wie bei uns. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch in den letzten Jahren und Monaten immer mal wieder uns mit der Frage beschäftigen müssen, können wir eine Infrastruktur noch erhalten, müssen wir vielleicht sogar schließen oder müssen wir die dringend notwendige Sanierung seit vielen Jahren jetzt wieder verschieben.
Das stimmt, gerade im Bundesvergleich ist Baden-Württemberg natürlich eines der reicheren Länder und deshalb ist die Verschuldung, gerade die Pro-Kopf-Verschuldung, die ganz oft gerechnet wird, in Baden-Württemberg deutlich geringer als in anderen Bundesländern.
Womit wir wieder beim Geld wären und letztlich zu unserer Anfangsfrage zurückkommen, über wie viel Geld reden wir denn überhaupt beim Sondervermögen?
Also insgesamt beinhaltet das Sondervermögen 500 Milliarden Euro.
Also eine 5 mit 11 Nullen.
Genau, oder eine halbe Billion Euro, so wie man es eben formulieren möchte.
Halbe Billion klingt schon nicht mehr so dramatisch wie eine 5 mit 11 Nullen. Das weiß ich, in Mathe war nie mein bestes Fach, aber das klingt gleich angenehmer.
Ich finde, egal wie man die Zahl ausspricht, sie klingt immer enorm.
Ja, es ist sie auch und ist natürlich ein bisschen mehr, als wir mit unseren kommunalen Haushalten gewohnt sind.
Ja, geringfügig, kann man vielleicht so sagen. Nein, natürlich nicht, aber ich habe mal nachgeschaut, um einfach eine Relation zu bekommen über diese Zahl, über die wir hier sprechen. Und der Bundeshaushalt wird derzeit mit ca. 525 Milliarden Euro ausgewiesen. Also für das Jahr 2025. Also entspricht das Sondervermögen nur ganz grob, ich weiß, 25 Milliarden Unterschied ist auch viel Geld, gar keine Frage, aber es entspricht relativ dem diesjährigen Bundeshaushalt.
Wir können also festhalten, eine relativ große Summe, über die wir jetzt sprechen. Und jetzt könnte man sagen, super, 500 Milliarden für die Kommunen, dann ist ja alles wieder gut.
Ja, aber ganz so leicht ist es leider nicht. Denn das Sondervermögen ist aufgeteilt und zwar in drei verschiedene Töpfe und die sind leider auch unterschiedlich groß.
Ja, der erste Topf und das ist auch natürlich gleich der größte, das sind 300 Milliarden Euro und die hat sich gleich mal der Bund abgezwackt für Bundesinvestitionen, also bundesweite Projekte für die Infrastruktur und gerade auch für den Bereich der Digitalisierung.
Genau, wir rechnen mit, also von den 500 Milliarden Euro, die ersten 300 Milliarden sind in Topf 1, auf den nur der Bund Zugriff hat. Dann kommt der zweite Topf, das ist der Topf für Klima- und Transformationsfonds zur Förderung der Klimaneutralität bis 2045 und beinhaltet ebenfalls 100 Milliarden Euro. Und hierzu ein kurzer Kommentar, wir haben kurz darüber gesprochen, dass man die Verfassung ändern musste und deshalb haben wir eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Und ich denke, dass man das schon auch offen kommunizieren kann. Diese Zweidrittelmehrheit hätte man nicht bekommen, hätte man nicht auch die Stimmen der grünen Abgeordneten unbedingt gewollt. Und ich gehe davon aus, dass sonst nicht 100 Milliarden Euro in Topf 2 gelandet wären.
Das ist richtig. Man muss natürlich an der Stelle der Fairness halber sagen, es sind keine Mittel in diesem Topf 1 und 2, auf die wir direkt Zugriff haben als Kommunen, aber indirekt letztlich profitieren wir natürlich auch, wenn die Bundesstraßen in unseren Orten saniert werden, wenn die Glasfaserleitung, die Digitalisierungsprojekte vorankommen oder auch wir können natürlich jetzt auf Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds zugreifen, wenn wir Klimaschutzmaßnahmen in unseren Kommunen voranbringen. Aber du hast recht, direkt ausgeben können wir diese Gelder natürlich
nicht. Lediglich mittelbarer Zugriff, aber selbstverständlich alles, was der Bund für sich ausgibt, gibt er auch für alle Menschen aus. Trotzdem ist es natürlich schon ein bisschen befremdlich, wenn wir über 500 Milliarden Euro sprechen und die ersten 300 Milliarden erstmal in den ersten Topf für den Bund allein gesteckt werden und dann nochmal 100 Milliarden in den Klimatopf. Gut, aber wir haben mitgerechnet, im ersten Topf sind 300 Milliarden, im zweiten Topf sind nochmal 100 Milliarden, sprich für den dritten Topf bleiben genau 100 Milliarden Euro übrig.
Genau, und wie gerade gesagt, ist dieser natürlich letztlich für uns Bürgermeister der wichtigste, denn er steht für den Länder- und den Kommunalanteil, also für die 16 Bundesländer und die etwa 11.000 Städte und Gemeinden, die wir in der Bundesrepublik haben.
So ist es. Und wenn wir das jetzt wieder runterrechnen auf Baden-Württemberg, dann bekommt unser Bundesland von diesen 100 Milliarden Euro etwa 13,1 Milliarden Euro.
Ja, man merkt schon, von den ursprünglichen 500, die Zahl wird immer kleiner. Und trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir als Kommunen in Baden-Württemberg noch sehr viel Glück hatten im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden im Rest der Republik. Denn in Baden-Württemberg hat das Land entschieden, dass zwei Drittel des Länderanteils, also dieser 13,1 Milliarden, an die Kommunen weitergegeben werden und nur, in Anführungszeichen, nur ein Drittel das Land selbst für die Investitionen behält.
Das heißt, wir Kommunen hätten natürlich auch gerne noch mehr gehabt als diese 2 Drittel, denn wenn es nach uns gegangen wäre, wären es wahrscheinlich 3 Drittel geworden. Aber es ist tatsächlich so, dass kein anderes Bundesland so viel des Sondervermögens weitergibt wie eben das Land Baden-Württemberg. Und in Zahlen bedeutet das, dass das Land 4,4 Milliarden behält und 8,7 Milliarden mehr oder weniger unbürokratisch an die Kommunen weiterleitet. Immer noch sehr viel Geld, über das wir hier sprechen. Aber wie gesagt, wir sind mal bei 500 Milliarden Euro gestartet und jetzt sind wir bei 8,7 Milliarden Euro angekommen für die Kommunen in Baden-Württemberg.
Ja, und wenn man jetzt beim Kleinerwerden der Zahlen noch bedenkt, dass das Sondervermögen für die nächsten 12 Jahre ausgelegt ist, dann wird dieser Topf noch kleiner. Das bedeutet, dass die Kommunen innerhalb der nächsten 12 Jahre diese Finanzmittel abrufen können.
Also wenn wir die 8,7 Milliarden auch noch durch 12 teilen, bleiben nur noch 725 Millionen Euro pro Jahr für die Kommunen übrig. Nur bitte in Anführungszeichen richtig verstehen, aber es ist nicht mal mehr 1 Milliarde.
Ja, und wenn man jetzt dann die aktuelle Finanzlage der Kommunen so ein bisschen dagegen setzt, über die wir hier ja auch schon mehrfach gesprochen haben, also der Gemeindetag Baden-Württemberg rechnet für das Jahr 2025 mit einer Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte von 13,8 Milliarden, nachdem es im Jahr 2024 noch 3,1 Milliarden wohlgeweiß Minus jeweils waren, dann sieht man schon so ein bisschen, in welcher Relation diese 725 pro Jahr stehen. Wenn 13,8 Milliarden pro Jahr fehlen, dann ist es vielleicht doch nur noch der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, es zeigt die dramatische Entwicklung der Finanzen in den Städten und Kommunen in Baden-Württemberg. Das Land hat ja auch erkannt und deshalb ja eben diese 2 Drittel des Sondervermögens zur Verfügung gestellt, wie die Situation für die Kommunen ist. Aber wenn wir insgesamt 8,7 Milliarden Euro bekommen für die nächsten 12 Jahre, aber durch die laufenden Kosten bereits im vergangenen Jahr, also 2025, ein Minus von über 13 Milliarden Euro haben, muss man kein mathematisches Genie sein, um zu erkennen, dass das, ich sage es in Anführungszeichen, gigantische Sondervermögen auch bei den Kommunen ankommt, nicht einmal ansatzweise ausreichen wird.
Ja, und ich höre jetzt schon, klingelt quasi schon das Telefon und ein paar Bundes- und Landtagsabgeordnete rufen bei uns an, nachdem sie diesen Podcast gehört haben und sagen, wir sind undankbar und wir wollen natürlich nicht falsch verstanden werden. Es ist schon gut, auch für uns in den Städten und Gemeinden, dass dieses Sondervermögen so aufgelegt wurde und auch die Mittel in dem großen Anteil an uns weitergereicht werden. Und es lindert letztlich natürlich schon den finanziellen Druck, aber halt eben nur als Einmaleffekt und relativ kurzfristig. Und ja.
Also ich denke, die Botschaft muss deutlich sein, wir sind dankbar, dass dieses Sondervermögen kommt und wir werden es mit Sicherheit überall in den Gemeinden auch hervorragend zu nutzen wissen. Aber es darf nicht das letzte Wort sein, sondern es müssen strukturelle Maßnahmen folgen, um tatsächlich dieses strukturelle Defizit von Städten und Kommunen mittel- und langfristig zu lösen.
Was ein schöner Nebeneffekt tatsächlich ist, und das muss man auch mal lobend hervorheben dürfen, ist, dass es relativ unbürokratisch angekündigt ist. Ob es dann auch so umgesetzt wird, wird man sehen. Aber die Mittel sollen sehr unbürokratisch fließen, ohne lange Antragsverfahren, dann auch ausgezahlt werden. Auch man muss es jetzt nicht auf diese 12 Jahre aufteilen, sondern kann auch größere Projekte dann direkt umsetzen. Das führt dann letztlich auch zur Frage, was plant ihr denn in Edingen-Neckarhausen? Wie viel Geld steht euch überhaupt zur Verfügung? Und weißt du schon, wofür ihr es ausgeben wollt?
Ja, also es ist wirklich viel Geld, wenn man es sich überlegt, aber eben auf 12 Jahre gerechnet. Für Edingen-Neckarhausen bedeutet das Sondervermögen eine Investitionsmöglichkeit von 8,7 Millionen Euro, was wirklich ein beachtenswerter Betrag ist. Und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, für den wir auch dankbar sind. Wir planen, zumindest grob wurde es thematisiert, schon im Gemeinderat. Wir planen ja seit geraumer Zeit schon ein Hilfeleistungszentrum. Im besten Fall, im Notfall müsste es mindestens ein Feuerwehrgerätehaus werden. Und ich gehe davon aus, dass der Gemeinderat es ebenso wie die Gemeindeverwaltung sehen wird, dass hier das Geld am dringendsten gebraucht wird.
Also ich finde es schon ein tolles Beispiel und auch gut hervorzuheben, dass es jetzt Projekte sind, die ansonsten so nicht durchführbar wären. Also ist tatsächlich ein Mehrwert da. Das ist ja dann auch wichtig, wenn man das in die Bundes- und Landespolitik zurückspiegelt, dass man sagt, ihr habt uns jetzt wirklich in die Lage versetzt, Infrastruktur für unsere Bevölkerung zu schaffen oder zu erneuern. Bei uns reden wir von 4,2 Millionen Euro für diese 12 Jahre. Das sind dann pro Jahr auch nur noch in Anführungszeichen 350.000 Euro. Man merkt dann schon die Relationen, das sind dann keine großen Beträge mehr pro Jahr, aber als Gesamtsumme ist es dann auch bei uns so, dass es uns hilft, vermutlich jetzt bei den anstehenden Sanierungsmaßnahmen unserer Kindertagesstätten, bei der relativ großen Sanierung unseres Feuerwehrgerätehauses, die wir jetzt vorhaben. Also es sind tatsächlich Maßnahmen, die wir jetzt angehen konnten, die wir sonst gegebenenfalls nicht hätten angehen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, auch wenn man sich überlegt, wie stellt man die Kommunalfinanzen künftig auf, welche Möglichkeiten gibt es dann noch, welche Gesetzesänderungen muss es vielleicht geben, dass man ganz klar sagen kann, das ist ein Mehrwert vor Ort und die Bürgerinnen und Bürger werden davon etwas sehen und es verschwindet nicht irgendwo in irgendeinem allgemeinen Topf.
Ja, für unseren Gesamthaushalt, wenn ich es auf 12 Jahre runterbreche, sind es 725.000 Euro im Jahr, die pro Jahr mehr zur Verfügung stehen, sind dann tatsächlich weniger als 2% des Haushalts bei uns. Und trotzdem, ich wüsste nicht, wie ein Feuerwehrgerätehaus oder ein Hilfeleistungszentrum sonst solide finanziert werden könnte. Deshalb, wir sind froh, dass das Sondervermögen kommt. Allerdings nur im ersten Schritt. Im zweiten Schritt müssen strukturelle Maßnahmen getroffen werden. Sonst hat man einfach nur viel Schulden aufgenommen auf Bundesebene und hat die Problematik den nächsten Generationen übertragen. Und das halte ich auch als junger Bürgermeister für nicht fair, den nachfolgenden Generationen dann einfach mehr Schulden zu hinterlassen. Man braucht ein bisschen Reformwille. Das ist mit Sicherheit nicht einfach, egal ob auf Bundes-, Landesebene. Aber wir in unseren Kommunen sind es ja auch gewöhnt, dass wir mit wenig Geld auskommen müssen. Das würde man sich dann eben auch gern mal wünschen, dass das auch an höheren Stellen passiert.
Ja, ich würde jetzt liebend gern natürlich eine Grundsatzdiskussion zur Schuldenbremse mit dir führen. Da können wir, glaube ich, noch 2 Extra-Folgen dazu machen. Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, auch aus der Historie heraus. Auch ja damals mit einer Grundgesetzänderung und mit einem breiten politischen Konsens der Parteien der Mitte, sage ich jetzt mal so, verabschiedet worden. Auch in die Landesverfassungen teilweise mit reingeschrieben worden. Mittlerweile sind ja auch standende Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler nicht mehr ganz so überzeugt davon, ob das wirklich eine gute Idee war. Und da werden die nächsten Jahre, glaube ich, zeigen, wie man mit dieser Situation umgeht und mit der Notwendigkeit einfach auch einem Strukturwandel in unserer Wirtschaft, die letztlich das entscheidende Rädchen dafür ist, wie wir unseren Wohlstand hier sichern und wie wir in den Kommunen dann am Ende auch arbeiten können.
Ja, Benjamin, eine wirklich spannende Folge. Das Thema Sondervermögen wird uns sicherlich noch einige Zeit beschäftigen. Ich wage zu prognostizieren, nicht die nächsten 12 Jahre, denn ich denke, dass die Gelder deutlich vorher abgerufen werden. Nicht nur von Edding-Neckarhausen und von Lautenbach, sondern ich gehe davon aus, dass jede Kommune in ganz Deutschland so früh wie möglich versucht, das Geld tatsächlich zu verarbeiten. Aber wirklich interessant und schön, dass wir darüber gesprochen haben. Die gute Nachricht.
Ja, die gute Nachricht dieser Folge aus Lautenbach kommt aus dem Bereich der Städtepartnerschaften. Wir haben ja wie fast alle Städte und Gemeinden auch Partnerstädte. 2 haben wir, eine in Frankreich und eine in Ungarn. Und gerade mit unserer ungarischen Partnerstadt Elek verbindet uns auch historisch relativ viel. Sehr viele Heimatvertriebene dieser ehemalig deutsch geprägten Stadt an der rumänischen Grenze sind nach dem Zweiten Weltkrieg in Lautenbach angekommen, dort zu Bürgerinnen und Bürger geworden und deswegen bestehen da auch heute noch sehr enge Verbindungen hin. Und wir haben jetzt ein ganz tolles Projekt gemeinsam gestartet. In Ungarn sind die Strukturen ein bisschen anders. Gerade in den kleineren Städten gibt es nicht wie bei uns als Pflichtaufgabe in jeder Kommune auch eine freiwillige Feuerwehr, sondern dort setzt man stark auf die Berufsfeuerwehren, die dann aber nur in den größeren Städten angesiedelt sind und teilweise einen relativ langen Anfahrtsweg haben. Und deswegen hat die Stadt Elek jetzt quasi einen Feuerwehrverein gegründet und versucht so ein bisschen das ehrenamtliche Feuerwehrwesen von null eigentlich aufzubauen. Und unsere Feuerwehr war gleich Gewehr bei Fuß gestanden, hat gesagt, da helfen wir mit Materialien und mit Know-how dann letztlich auch aus. Und da werden wir jetzt am 1. Mai-Wochenende mit einer Delegation von der Feuerwehr hinfahren, Material hinbringen, mal in den Austausch gehen. Ich werde auch mit dazu nach Elek kommen. Und das ist wirklich ein schönes praxisnahes Beispiel, wie man Städtepartnerschaften leben kann im vereinten Europa und wie man sich da gegenseitig unterstützt, austauscht und ja auch Freundschaften schließen kann.
Das ist wirklich eine schöne, gute Nachricht. Da freue ich mich für Lautenbach. Meine gute Nachricht betrifft das Edinger Schlösschen. Wir haben in Neckarhausen das Neckarhäuser Schloss und in Edingen das Schlösschen. Und der Gemeinderat hat entschieden, dass dieses Schlösschen freigestellt wird. Da wurde ein Nachbargebäude, was wirklich stark in die Jahre gekommen war, abgerissen. Und genau an dieser Stelle soll jetzt ein sogenannter Pico-Park entstehen. Wir haben einen Landschaftsbauer hier aus dem Ort, der sich der Sache annehmen wird. Ich gehe davon aus, dass das auch relativ zügig, in Anführungszeichen zügig, also es wird natürlich schon eine gewisse Zeit dauern, aber dass wir im nächsten Jahr möglicherweise schon den Pico-Park nutzen können. Da haben wir eine Förderung über Bundesmittel erhalten. Wir bekommen 80% der Gesamtkosten erstattet. Das sind 44.400 Euro. Und ich gehe davon aus, dass es einen unglaublich großen Mehrwert hat für die Menschen in der Gemeinde und dass dadurch das Schlösschen wirklich ganz wunderbar freigestellt werden kann. Wir haben einen Verein, der sich da federführend drum kümmert, den Schlösschenverein. Und die sind da extrem umtriebig und tatkräftig. Und da freue ich mich wirklich jetzt schon drauf auf die Eröffnungsfeier des Pico-Parks am Edinger Schlösschen.
Wunderbar. Man sieht mal wieder, Kommunalpolitik hat auch wirklich ihre schönen Seiten und immer wieder tolle Dinge aus der Praxis, über die wir berichten können. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Florian, für deine Zeit und natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch wenn es vielleicht manchmal ein schwieriges Thema war heute, hoffen wir, dass wir ein paar interessante Informationen geben konnten.
Ja, auch von meiner Seite, lieber Benjamin, vielen Dank für die Gastfreundschaft und die Arbeit, die du wieder in unseren Podcast gesteckt hast. Und natürlich auch von meiner Seite ein herzlicher Dank an unsere Zuhörer, verbunden mit dem Hinweis, wenn Sie oder ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns per Mail unter
fragen@bmbuddies.de.
Das war's. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.